Hallo liebe Geschwister, hallo liebe Freunde der Gemeinde Christi München, liebe Grüße aus Berlin. Ich halte meine Predigt heute mal von der Spree. Der Michael hat mich gefragt, zu einem Thema zu predigen, was glaube ich ganz gut zu eurer Predigtenserie passt. Er ist darauf aufmerksam geworden, als ich mal in einer anderen Gruppe mitgeteilt hatte über einen Gedanken aus Apostelgeschichte Kapitel 15. Und da geht es darum, dass da dieser eine Satz ist, der mich immer wieder dieses Jahr ermutigt, inspiriert, herausgefordert und getragen hat. Und das ist ein Brief, der an die Gemeinden geschrieben ist. Und da ist die Aussage drinnen: Der Heilige Geist und wir sind übereingekommen. Der Heilige Geist und wir sind übereingekommen. Und das finde ich eine unglaublich kräftige und inspirierende Aussage. Und wir werden uns mal zusammen den Kontext ein bisschen angucken heute in der Predigt und dann darüber nachdenken, was das für uns bedeuten könnte. Ich habe gerade Zeit in Bayern verbracht. Vor dem Teencamp war ich 5 Tage dort. Wir waren mit der ganzen Familie dort, hatten eine sehr schöne Zeit. Mein Vater ist 80 Jahre alt geworden. Ein schönes Familienfest, eine schöne Zusammenkunft. Wir haben einen Ausflug gemacht zum Tegernsee, waren in der Marc Chagall-Ausstellung, sehr bemerkenswert und sehr schönes Erlebnis, verbunden mit der ganzen Familie. Und danach sind wir nach Frankfurt gefahren. Unsere Kinder waren beim Teencamp, wir waren mit David und Anita, einem befreundeten Paar aus Schweden, die wir auch schon sehr lange kennen, ein deutsch-schwedisches Paar in Frankfurt, zusammen mit ein paar Geschwistern, die auch Interesse daran geäußert haben, dafür zu beten und zusammenzukommen, um Gott zu suchen in Frankfurt. Um zu sehen, ob es dran ist, eine Gemeinde zu gründen in Frankfurt. Die Bewegung der Gemeinden Christi in Deutschland ist von Frankfurt ausgegangen. 1946, wenn ich das richtig zusammenbekomme, ist dort eine Gemeinde gegründet worden, angefangen mit einigen Menschen aus die damals Besatzungsmacht waren, aus den USA, in diesem Bereich Deutschlands. Und dann hat sich dort eine sehr bemerkenswerte Gemeinde entwickelt. Derjenige, der die Gemeinde gegründet hat, hat das zusammengefasst in einem Buch, was ich mir demnächst mal besorgen will, aber es gibt es nur noch auf Amazon für viel Geld, weil es nicht mehr verlegt wird. Das hieß Preaching in the Footsteps of Hitler. Predigen in Hitlers Fußspuren. So ein spannender Titel. Und da beschreibt er, wie sich das alles entwickelt hat. Und da bin ich sehr neugierig darauf, das mal mehr darüber zu lernen. Ich habe auch 2 der Ältesten aus der Gemeinde Christi in Kelkheim getroffen. Das war eine richtig tolle Zeit dort, um von ihnen ein bisschen die Geschichte über die Frankfurter Gemeinde zu erkennen zu lernen. Das Kelkheim ist so 10 Kilometer außerhalb und das ist so, ja, der Rest, der aus diesem Bereich übrig geblieben ist in Gemeinden Christi. Ja, und unser Anliegen war es wirklich, Gott zu suchen und zu sehen, ob wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen können, und das wäre für mich ein Traum, ein Ziel, dahin kommen zu können und sagen zu können, ja, der Heilige Geist und wir sind übereingekommen, dass wir eine Gemeinde in Frankfurt gründen. Das wäre eine richtig klasse Sache. Aber der Weg dahin ist ein Prozess und das passiert nicht mal ebenso über Nacht. Wie kommt man mit dem Heiligen Geist überein, sowas zu tun? Nun, nichts von dem, was ich hier sage, soll einen Anspruch auf absolute Erkenntnis und Wahrheit haben, aber ich hoffe, dass einiges davon für euch nützlich sein kann. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen zu Apostelgeschichte Kapitel 17. Und ich kann euch nur ermutigen, das ganze Kapitel mal im Zusammenhang zu lesen. Aber was passiert hier? In Apostelgeschichte Kapitel 15, in Vers 1, heißt es, eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Sie behaupteten, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Schwierige Situation. Einige behaupten aus ihrem Glaubensverständnis heraus, um gerettet werden zu können, muss man sich beschneiden lassen. Das war schon immer so im jüdischen Volk. Warum würde sich das im Christentum ändern? Vers 2. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Meinung sehr heftig. Und da ist es. Jemand äußert laut stark eine Meinung und jemand anders widerspricht heftig über eine rettungsnotwendige Frage. Nicht ganz trivial, die Situation. Was machen Sie? Schließlich beschlossen die Brüder in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Und denkt immer dran, wir steuern darauf hin, wie kommt man zu dem Punkt, dass man mit Gewissheit sagen kann, der Heilige Geist und wir sind übereingekommen, dass wir das so und so machen oder dass wir das so und so sehen. Darauf steuert das alles zu, was wir jetzt gerade erleben. Und ich denke, auf dem Weg, diese Schritte, es wird uns gut tun, ganz bewusst diese Schritte uns bewusst zu machen, die wir unternommen haben, die dann dazu geführt haben, dass sie diese feste Überzeugung hatten. Was machen sie? Sie beschließen gemeinsam, Paulus und Barnabas halten nicht einfach stur dagegen. Sie besprechen sich mit Menschen, mit Brüdern, mit Geschwistern in Antiochia, was machen wir jetzt? Und gemeinsam beschließen sie, noch andere Leute mit einzubeziehen in die Entscheidung. So, der Prozess beginnt damit. Wir machen gemeinsam, wir besprechen gemeinsam, wie wir damit umgehen. Und gemeinsam entscheiden sie, über diese schwierige Entscheidung noch mehr Menschen mit einzubeziehen, deren Urteilsvermögen sie vertrauen, die den Geist Gottes haben. Wer ist das? Das sind die Apostel und Ältesten in Jerusalem. Und mit ihnen gemeinsam wollen sie diese Streitfrage klären. Zurück zu unserer Frankfurt-Frage. Also, das Ganze fing damit an, dass David und Anita, Miriam und ich, letztes Jahr zusammen fast einen Monat Zeit verbracht haben. Die waren in den Sommerferien zu Besuch bei uns, haben von hier aus, von Berlin aus gearbeitet. Das war in der Pandemie so möglich für sie und das war eine sehr verbindende Zeit. Sie kommen aus einer Kultur, aus einer schwedisch-deutschen Kultur. Die Kinder sind zweisprachig und sie haben auch den Wunsch, dass ihre Kinder mal in Berlin bzw. in Deutschland eine Zeit lang leben können. Und zu dem Zeitpunkt war die Diskussion, wie wäre es, wenn sie nach Berlin ziehen? Und dann haben sie sich tatsächlich auch danach eine Zeit lang beworben, das hat nicht so geklappt. Dieses Jahr kam die Diskussion wieder auf. Wir sind gemeinsam involviert über Zoom, um mit einem anderen Ehepaar gemeinsam diese Ideen zu bewegen. Und sie haben auch den Traum, sie wohnen im Ausland, aber es ist auch ein teilweise deutsches, teilweise amerikanisches Paar. Und sie haben gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, mal wieder nach Deutschland zu kommen. Und diese Zoom-Zeit war vor allem einfach so eine Ehezeit, wo wir über unsere Ehen uns ausgetauscht haben und uns geholfen haben. Aber dieses Thema Leben in Deutschland, Gemeindegründung, das war immer wieder ein Thema. Und wir haben zusammen gebetet und es war nicht so klar, wie können wir jetzt zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, das machen wir jetzt oder das machen wir nicht. Aber ein ganz wichtiger Schritt für uns war dann einfach mal zu sagen, komm, wir treffen uns einfach mal in Frankfurt für eine Woche. Wir kommen da zusammen hin und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich glaube, solche Entscheidungen können sehr schwer auf dem Papier entwickelt, entworfen, entschieden werden. Ich glaube, man muss einfach anfangen mit kleinen Glaubensschritten. Und dann, glaube ich, fängt an, Gott zu wirken. So, dass Schritt für Schritt Gott Türen öffnen kann, Türen schließen kann. So, wir haben uns getroffen in Frankfurt, einfach mal um zu sehen, was dann passiert. Und im Laufe der Predigt, denke ich, werde ich noch das eine oder andere davon erzählen. Aber wir haben zu sechs gemeinsam versucht, Gottes Willen zu suchen. So, sie gehen nach Jerusalem und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Vers 4, in Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten herzlich aufgenommen. Auch dort erzählten sie, welche Wunder Gott unter den Heiden getan hatte. Aber auch hier verlangten einige der Gläubigen, die früher zu den Pharisäern gehört hatten, man muss die Heiden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Okay, halten wir mal kurz fest. Trotz dieser großen Unterschiede war die Gemeinde in der Lage, sie herzlich aufzunehmen. Der Christus und die Gemeinde Christi wird nicht erkannt an der richtigen Theologie, sondern wie Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander. Und die drückt sich besonders dann aus, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und trotzdem herzlich miteinander umgehen können. Das konnten die in Jerusalem, ich denke, das können wir von ihnen lernen. Und was auch bemerkenswert ist, ich finde, also Paulus und Barnabas haben hier so eine ganz besondere Rolle in dem Ganzen. Mehrmals taucht es auf, dass sie inmitten dieser schwierigen Entscheidung, Diskussionen immer wieder darüber erzählen, welche Wunder Gott unter ihnen getan hat. Das war mit Sicherheit ein Teil der Argumentation dafür, dass diese Heiden nicht alle Gesetze des Mose befolgen müssen. Aber ich glaube, vor allem war es auch einfach eine Aussage von, das Wichtigste ist doch, dass wir Gott wirken sehen. Lass uns doch die Augen dafür offen halten, inmitten unserer Unterschiede, für all diese großartigen guten Dinge, die Gott tut unter uns, und das im Mittelpunkt behalten. Kleiner Seitenpunkt. Vers 5. Aber auch hier verlangten einige von den Gläubigen, das habe ich gerade gelesen, dann geht es weiter in Vers 6. Daraufhin setzten sich die Apostel und Ältesten zusammen, um diese Frage zu klären. So, jetzt kommen sie endlich zusammen und dann beginnt ein Prozess. Der Prozess bestand daraus, miteinander zu sprechen, zusammen zu beten, zu fasten, mehr miteinander zu sprechen, mehr Gott zu suchen, zusammen beten, zu fasten. Eine der Sachen, die ich von Scott gelernt habe, in der Zusammenarbeit im Leitungsteam, da hat er mal irgendwann gesagt, also behalt drei Dinge im Auge. Erstens, vertrau Gott. Zweitens, vertrau der Gruppe. Und drittens, vertrau dem Prozess. Das hat mich sehr geprägt. Und auch immer wieder, wenn wir Dissens haben über ein Thema, wie es weitergehen soll, über wie gehen wir mit den Corona-Regeln um, wann gehen wir wieder zu wöchentlichen Live-Gottesdiensten über, was könnten wir, was dürften wir, was sollten wir, da haben wir alle immer wieder sehr unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel. Und ich erinnere mich immer wieder daran, okay, vertrau Gott. Gott ist da. Gott ist nicht irritiert, verwundert, überfordert damit, was denn jetzt zu tun sei. Überhaupt nicht. Gott ist da. Und im Laufe der Zeit wird Gottes Wille klar werden und was am besten ist. Zweitens, vertrau der Gruppe. Ich habe gelernt zu vertrauen, dass wenn wir 12 Brüder und Schwestern zusammenkommen und wir zusammen beten, zusammen besprechen, zusammen Gott suchen, zusammen in Gottes Wort lesen, dass nach und nach Gottes Wille nach oben kommen wird. Das Dritte ist, vertrau dem Prozess. Es ist immer gut, einen Prozess zu haben. Es ist auch immer wichtig für eine Gruppe, in der Entscheidungsfindung immer wieder sich einen Prozess vor Augen zu rufen. Was ist unser Prozess? Dann darauf zu vertrauen, dass nach und nach Gottes Wille klar wird. Aber dieser Prozess fing genau hier an. Vers 7, nach heftigen Auseinandersetzungen. Sie haben den Prozess begonnen und er beginnt mit heftigen Auseinandersetzungen. Puh, das war eine Glaubensherausforderung. Da stand schließlich Petrus auf und sagte, liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor lange vor diesem Gespräch aufgetragen hat, das Evangelium auch denen zu verkünden, die keine Juden sind. Denn auch sie sollen Jesus als ihren Herrn annehmen. Fängt damit an, einfach aus seinem Leben, aus seiner Erfahrung zu berichten, aus dem, was Gott ihm aufgetragen hat, was das Ergebnis davon war. Das sind wichtige Dinge mit einzubeziehen. Ich gehe jetzt nicht durch die ganze Rede von Petrus hindurch, aber er endet in Vers 11. Wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu gerettet werden. Dasselbe gilt auch für Nichtjuden. Und er sagt, schaut mal, wir werden nicht gerettet durch das Befolgen der Gebote, auch wir Juden werden gerettet durch die Gnade Jesu. Bei den Heiden ist es genauso. Er argumentiert erstmal mit seiner Erfahrung, mit dem, was er erlebt hat und dem, was schon im großen Bild hier passiert, und versucht dann, das Ganze in Perspektive zu setzen. Und er redet über die Gnade Jesu. ganz entscheidender Faktor. Vers 12. Nach diesen Worten gab es keine weitere Diskussion. Und Barnabas und Paulus berichteten, welche großen Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. So, jetzt geht es gerade wieder weiter. Die Diskussion geht nicht wirklich weiter. Was machen Paulus und Barnabas? Sie reden einfach darüber, wieder, lass uns doch mal sehen, wie Gott wirkt. Lass uns doch im Blick behalten, dass am Ende Gott arbeitet hier und auf die großartigen Dinge, die schon passieren, gucken und nicht nur über unsere Distanz nachdenken. Wichtiger Teil des Prozesses. Gott nicht aus dem Auge zu verlieren. Gottes Wunder nicht aus dem Auge zu verlieren. Vers 13. Jetzt stand Jakobus auf. Liebe Brüder, sagte er, Simon Petrus hatte eben erzählt, wie Gott selbst begonnen hat, unter den Heiden sein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das sagen ja schon die Propheten, denn es heißt bei ihnen, danach werde ich mich meinem Volk wieder zuwenden, das zerfallene Haus Davids und alles Zerstörte wieder aufbauen. Alle Überlebenden sollen den Herrn suchen und alle Heiden, die zu mir gehören, spricht der Herr. Er hat das alles schon lange beschlossen. Er zitiert hier Amos Kapitel 9 und in ähnlichem Wortlaut geht es in Jesaja 45 und in Jeremia Kapitel 12 zu. Was macht Jakobus? Jakobus bringt Gottes Wort ins Spiel. Jakobus bringt Gottes Wort in den Mittelpunkt und versucht ihm zu zeigen, das ist, was Gott dazu zu sagen hat. Und er sagt, er hat damals schon davon gesprochen, dass die Heiden dazugehören sollen. So. Und ich habe nicht Zeit in der Predigt, jetzt den ganzen Prozess weiter zu besprechen, aber halten wir mal das fest. Zum guten Prozess, mit dem man zu dem Punkt kommen kann, wo man mit Zuversicht sagen kann, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, das so zu lösen oder das zu tun, beinhaltet, Gottes Wort in den Mittelpunkt zu stellen, Gott zu suchen, indem wir sein Wort lesen und einfach suchen, was hat Gott dazu zu sagen. Für uns in Frankfurt war es eine wertvolle und wichtige Zeit, wo wir haben uns jede Woche getroffen, manchmal zu viert, manchmal zu fünft, manchmal zu sechs, manchmal waren wir acht Leute. Jeden Morgen um 11 Uhr an den Mainwiesen. Der Main ist ein wunderschöner Fluss. Links und rechts vom Main sind immer so 20, 30, 40 Meter Platz, bis die Straße beginnt. Und das ist, das ist sehr schön angelegt alles. Wir hatten einen besonderen Ort in einem Garten, wo wir später auch den Gottesdienst gefeiert haben. Und wir hatten zuerst am ersten Sonntag, als wir da waren, uns getroffen mit Geschwistern, die schon in dieser Gegend leben. Zwei Schwestern, die schon in Frankfurt wohnen und mit der Gemeinde verbunden sind. Ein Ehepaar, was 20 Minuten entfernt wohnt in Wiesbaden. Und dann mit 15 anderen Geschwistern und deren Kindern, die im größeren Umkreis wohnen. Die dort stationiert sind von US Army, US Air Force, auch heutzutage noch. Hat es in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder Geschwister gegeben, die dort stationiert waren und untereinander eine Gruppe gebildet haben. Die wollten wir kennenlernen. Und wir haben ihnen unsere Ideen, unsere Pläne mitgeteilt. Unsere Pläne haben wir noch nicht gehabt. Also es war immer wichtig. Wir haben ja gefragt, was ist denn jetzt der Plan für das Missionsteam in Frankfurt? Wir haben gesagt, es gibt kein Missionsteam und es gibt keinen Plan. Aber vielleicht entsteht ja das, wenn wir hier sind. Und vielleicht seid ihr ein Teil davon. Und das war gut von ihnen, ja, ihr Herz zu spüren. Weil dass sie sich das sehr wünschen, dass dort eine Gemeinde entsteht. Und auch ihr Herz, dass sie sich wirklich einbringen wollen würden, dass sie sowieso auch immer ein, zwei Stunden fahren, um sich sonntags überhaupt treffen zu können. Dass sie auf jeden Fall bereit wären, auch die gleiche Strecke zu fahren, um nach Frankfurt zu kommen für Gottesdienste. Wenn das unterstützt, dass die Gemeinde dort gegründet werden könnte. Als wir die Gemeinde in Köln gegründet haben und ich damals die Gemeinde geleitet habe und angefangen habe, für die Gemeinde zu arbeiten, da war das eine ganz großartige Unterstützung, dass tatsächlich damals immer so eine ähnlich große Gruppe aus Mitteldeutschland nach Köln gekommen ist, alle zwei Wochen für einen Gottesdienst. Es sind zwei, drei Stunden dahin gereist und sie haben richtig so eine Basis gebildet, dass du, wenn du dich getroffen hast, gemerkt hast, wow, hier ist wirklich eine ganze Gruppe zusammen, der Geist Gottes wirkt unter uns. Und wir haben gemerkt, die Geschwister sind sehr aufgeschlossen, sehr offen dafür. Das war sehr ermutigend. Dann haben wir uns jeden Morgen getroffen am Main und haben für eine Stunde oder auch länger zusammen gebetet und zusammen gesungen. Einfach Gott gebeten, uns die Augen zu öffnen für unsere eigene Unsicherheit und Angst, in dem Ganzen gebetet. Und dann sind wir losgegangen und haben gesagt, lass uns einfach mal Menschen auf der Straße kennenlernen. Brigitte aus München war dabei, das war total der Hammer und super ermutigend, dass sie uns angerufen hat, gesagt hat, hey, ich wäre gerne dabei. Und ich war mit ihr auch zusammen unterwegs dort. Und wir haben etwas getan, was wir in dieser Menge und dieser Regelmäßigkeit lange nicht mehr getan haben. Nämlich fremde Menschen auf der Straße anzusprechen und mit ihnen über Gott ins Gespräch zu kommen. Und das war eine herausfordernde Erfahrung. Wir haben es in dem Maße gemacht, wie ich das als 48-Jähriger noch hinbekomme. Ungefähr vielleicht anderthalb, zwei Stunden lang. Und dann ist mein Limit als introvertierter Mensch auch erreicht. Aber die Erfahrung war sehr bemerkenswert. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die am Glauben Interesse geäußert haben, mit denen wir also Kontaktdaten ausgetauscht haben, um in Verbindung zu bleiben, die gesagt haben, ja, informiert mich mal, wie es weitergeht mit eurer Gemeindegründung da, das ist interessant. Und es war fast wie eine Erfahrung, mir hat es so beschrieben wie Paulus in der Apostelgeschichte Kapitel 17, als er in Thessalonich ist und sich da sehr abgelehnt gefühlt hat und mit dem Tode bedroht war und fast rausgeschmissen wurde aus der Stadt. Und dann kommst du nach Beröa und da heißt es, und da waren die Menschen freundlicher als die Menschen in Thessalonich. Und sie hörten bereitwillig dem zu, was Paulus zu sagen hatte. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Nun, die Menschen haben nicht sofort angefangen, in der Schrift zu forschen, aber sie waren auf jeden Fall sehr aufgeschlossen. Es war eine erstaunliche, überraschende Erfahrung. Ja. Und das war für mich wieder ein Moment, wo ich dachte so, okay, was passiert hier? Hier gibt es Menschen, die gesagt haben, wir unterstützen das. Und dann gibt es Menschen, die gesagt haben, wir sind interessiert daran. Wie kann es da weitergehen? So, der Prozess der Geschwister hier war, dass sie Gott gemeinsam gesucht haben, dass sie sich ausgetauscht haben, dass sie gebetet haben, dass sie gefastet haben, dass sie Gottes Wort immer wieder aufgeschlagen haben. Und dann kommen sie zu einer überraschenden Entscheidung. So, dann macht Jakobus einen Vorschlag. Wir sollten, Vers 20, wir sollten von ihnen allerdings verlangen, ich lese den ganzen Zusammenhang, Vers 19, ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Wir sollten von ihnen allerdings verlangen, sich vom Götzendienst und jeder Art Unzucht fernzuhalten, kein Fleisch von Tieren zu essen, die nicht ausbluten, oder gar das Blut selber zu trinken. Denn diese Gebote sind überall bekannt, sie wurden schon immer an jedem Sabbat in allen Synagogen vorgelesen. Es macht ihnen einen Vorschlag und in Vers 22 heißt es dann, am Ende der Beratung beschlossen die Apostel und Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde einige Männer auszuwählen und die dann loszuschicken. Und was sie beschlossen haben, ist dann ziemlich genau das, was Jakobus vorgeschlagen hat. Okay, mal kurz innehalten. Das Gesetz des Mose ist ziemlich umfangreich. Sie kommen zu der Schlussfolgerung, wir werden ihnen nicht alles aufbürden, was man ihnen aufbürden könnte aus dem Gesetz. Wir nehmen nur, aber es gibt ein paar Sachen, die sind uns wirklich wichtig. Nämlich kein Fleisch von Tieren zu essen, die nicht ausgeblutet sind, oder Blut zu trinken. Sondern sich von jeder Art Unzucht fernhalten und von Götzendienst. Da könnte man sich jetzt lange drüber diskutieren, warum genau diese drei Dinge? Warum nicht vier oder fünf? Oder warum nicht drei andere Dinge? Oder nur eins von denen? Und ich kann euch da keine gute Antwort drauf geben. Aber ich glaube, dass in ihrem Prozess, im Gebet, im Austausch, im Gespräch, im Zuhören von verschiedenen Ansichten, im Suchen in Gottes Wort, sich diese drei Dinge rauskristallisiert haben. Und darüber haben sie Einigkeit gewonnen. Und dann haben sie sich entschieden, das alles in einen Brief zu fassen und so allen Christen, Heiden wie Juden kundzutun, dass sie gemeinsam, die Apostel und die Ältesten und einige andere Leute übereingekommen sind, ab jetzt diese Situation so und so zu handhaben. Und in Vers 28 heißt dann in diesem Brief: Der Heilige Geist und wir sind übereingekommen, euch aus den folgenden Regeln keine weitere Last aufzuerlegen. In Jakobus Kapitel 1 sagt Jakobus, dass wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann sollen wir Gott bitten und er will uns gerne geben. In dem Zusammenhang sagt er aber auch: Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Vielleicht kennst du das. Du weißt nicht genau, was sollst du tun. Es gibt also kleine und größere Entscheidungen, die wir treffen. Wo wohne ich? Wo lebe ich? Wo arbeite ich? Kaufe ich ein Haus? Wohne ich zur Miete? Mit wem baue ich Beziehungen auf? Mit wem beende ich Beziehungen? Und wenn du in die Bibel gehst und forschst über die Frage, ob du diese wunderschöne junge Frau heiraten sollst oder nicht, dann wirst du die Aussage, ja, tu es oder tu es nicht, und ihren Namen wirst du nicht in der Bibel finden. Aber trotzdem glaube ich, dass du zum Punkt kommen kannst, wo du mit Zuversicht sagen kannst: Der Heilige Geist und ich sind übereingekommen, dass ich sie jetzt fragen will, ob sie meine Frau werden soll. Wäre es nicht großartig, mit Zuversicht sagen zu können: Der Heilige Geist und ich sind übereingekommen, dass ich diese Arbeitsstelle annehme? Oder: Der Heilige Geist und ich sind übereingekommen, dass ich diese Arbeitsstelle nicht annehme? Der Heilige Geist und ich sind übereingekommen, dass wir nach Frankfurt ziehen. Der Heilige Geist und ich sind übereingekommen, dass ich noch eine Weile in Berlin bleibe. Und dann kannst du zu Entscheidungen kommen, wo du eine Gewissheit hast: Das ist, was ich jetzt von ganzem Herzen tue, darauf konzentriere ich mich. Und ich bin nicht der Zweifel, der nach der Entscheidung dann wieder überlegt: War es denn die richtige Entscheidung? Vielleicht war es ja falsch. Oh, es wird schwierig. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das ist doch was Großartiges, was Wünschenswertes, was Erstrebenswertes, diese Sicherheit zu haben. Diese Zuversicht zu haben und so unser Leben mit Zuversicht leben zu können. Was es beinhaltet, ist die Bereitschaft, diese Dinge zu tun, die wir hier sehen. Die Bereitschaft, andere Menschen mit einzubeziehen, die den Geist Gottes haben, und sich mit ihnen auszutauschen und gemeinsam zu suchen. Eine ehrliche Offenheit zu haben, auch eine Antwort zu hören, die uns vielleicht nicht gefällt. Über all diese großen Entscheidungen, wie viel Zeit verbringst du im Gebet, bevor du solche Entscheidungen triffst? Wie viel Zeit verbringst du im Gebet, in Gottes Wort? Ja, da steht nicht drin: Zieh nach Frankfurt, zieh nach Berlin, bleib in München. Aber da stehen viele andere Dinge drin, die dir Richtungen geben können. Und für uns, das Ergebnis von unserer Frankfurt-Tour war, ich meine, was spricht denn dagegen, eine Gemeinde in Frankfurt zu gründen? Wenn es Leute gibt, die das wollen, wenn es Leute gibt, die da hinziehen würden oder schon da sind, und wenn es Menschen gibt, die offen sind, dann ist die Frage nicht, sollen wir eine Gemeinde in Frankfurt haben? Die Frage ist: Wollen wir diese Schritte tun? Bin ich bereit, das zu tun? Ich habe nur nicht gesagt, dass wir eine Gemeinde in Frankfurt gründen. Versteht mich nicht falsch. Und ich habe zum Teil ein bisschen mehr Informationen sogar schon jetzt als die Berliner Gemeinden über das Ganze. Ich werde nicht aus Berlin weggehen, bevor wir hier nicht aufgestellt sind auf eine Art und Weise, dass die Berliner Gemeinde auch ohne Miriam und mich stark funktionieren kann. Es ist sehr auf Miriams Herzen, eine Gemeinde in Frankfurt zu gründen. Ihre ganze Verwandtschaft kommt von dort. Sie ist dort die ersten 25 Jahre ihres Lebens aufgewachsen. Sie hat dort viele Dinge, die für sie dafür sprechen, dahin zu gehen. Aber wir werden nicht irgendwie jetzt spontan sagen: Mensch, ist doch super, das ist eine offene Tür, tschüss, wir sind jetzt weg. Wir werden jetzt einen Prozess haben, wo wir unser Leitungsteam mit einbeziehen in diese Entscheidung. Wo wir darüber sprechen werden: Wie müsste denn die Berliner Gemeinde aussehen, damit wir hier einfach frei wären, wegzugehen? Wie können wir darauf hinarbeiten? Welche Gemeindemitarbeiter könnten wir nach Berlin holen? Gibt es vielleicht ein junges Paar, was hier vor allem mit den Studenten und den jungen Berufstätigen arbeiten könnte? Was hier so ein wichtiger Teil in der Gemeinde ist und eigentlich unser, ja, das unser größter Wunsch ist, dass wir so diesen Generationsübergang schaffen in Berlin. Und dafür wollen wir aufgestellt sein, dass die nächste Generation die Berliner Gemeinde in die Hand nimmt und die Älteren einfach dazu beitragen, aber nicht mehr diejenigen sind, die dann alles lenken und steuern und dass sich alle Beteiligten damit gut fühlen. Das braucht einen Prozess. Und da beziehen wir jetzt unser Leitungsteam mit ein, um das zu machen. Da werden wir unsere Bibelkreisleiter mit einbeziehen. Und der Prozess ist mittendrin. Hat gerade erst begonnen. Wir haben uns entschieden, dass wir, nachdem wir zurückgekommen sind, haben wir uns einfach mal hingesetzt und alle Namen aufgeschrieben von Menschen, die wir kennengelernt haben. Alle Namen von Menschen, die schon vor Ort sind. Alle Namen von Menschen, die Interesse geäußert haben. Aus der ganzen Welt an diesem Gemeindegründungsprojekt. Alle Namen von Menschen, die wir kennengelernt haben, die Gott besser kennenlernen wollen. Es gibt schon einige Leute, mit denen wir angefangen haben, über Zoom in der Bibel zu studieren. Und als wir all diesen Namen aufgeschrieben haben, kamen wir auf die Summe von 80 Menschen. Und das ist für mich jetzt eine Gebetsliste, dass ich regelmäßig für all diese Menschen bete. Brüder, Schwestern, Menschen in der Welt, dass Gott einfach klar macht, ob das dran ist und wann es dran ist und wie es funktionieren kann, was die nächsten Schritte sind. Wir haben uns entschieden, einen Zoom-Bibelkreis zu starten, die Frankfurt Family, und haben dann, und dort fangen wir jetzt an, jeden Samstag Bibelkreistreffen zu haben mit Leuten, die schon vor Ort sind und Leute, die relativ entschieden sind, dorthin zu ziehen. Und wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr euch selbst angesprochen fühlt, kann ich euch auch noch ermutigen, auf mich zuzukommen. Ich spüre bei einigen, dass sie so ein bisschen hinter den Büschen stehen und gucken so, was passiert da, sich nur nicht richtig raustrauen aus der Angst, dass wenn sie den Kopf zu weit rausstecken, sie dann möglicherweise nachgefragt werden, bist du dabei, bist du nicht dabei, wie schaut's aus, wie geht's bei dir? Und einige beobachten noch, wer geht denn da hin? Und ich glaube, je mehr Leute wir haben, die wirklich sich festlegen und sagen, ja, ich will dorthin gehen, desto leichter wird es vielleicht für Leute, die noch unsicher sind und zögern, diesen Schritt zu tun. Aber ich glaube, dass ich vertraue jetzt darauf, dass ein Prozess da ist, wo wir am Ende des Prozesses sagen können, der Heilige Geist und wir sind übereingekommen. Dass das jetzt vielleicht noch nicht dran ist, oder dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, genau das zu tun. Wir kamen zurück aus Frankfurt und wir sind mitten in diesen Gesprächen, kriege ich einen Anruf. Hey, hier ist jemand, der vor 3 Jahren Christ geworden ist, ein professioneller Basketballspieler aus der NBA in den USA, Reggie Hearn. Und er hat ein Vertragsangebot von den Frankfurt Skyliners, eine erste Bundesliga-Basketballmannschaft, für diese Mannschaft zu spielen. Gibt es eine Gemeinde in Frankfurt? Und ich habe gedacht so, ich war versucht, irgendwas zu erzählen, was nicht wahr ist. Aber ich habe mich entschieden zu sagen, ich sagte genau, wie es ist. Das ist der Prozess, das ist, wo wir stehen. Wir starten jetzt gerade einen Online-Bibelkreis und wir waren auch mal alle in der Pandemie gelernt, wie Online-Bibelkreise sind. Wenn dieses Ehepaar bereit ist, Teil von so einem Bibelkreis zu werden und uns, dann ist das bestimmt eine gute Situation für sie, um eine Saison dort zu spielen und dann mal zu sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, die haben viel zu geben, die haben viel beizutragen. Aber ihr seid Teil von einem Abenteuer hier, wenn ihr euch darauf einlasst. Und so kommt ein Glaubensschritt nach dem anderen. Aber ich vertraue Gott, ich vertraue den Menschen, die involviert sind und ich vertraue dem Prozess. Dass wir am Ende zum Punkt kommen können, wo wir sagen werden, der Heilige Geist und wir sind übereingekommen, dass wir jetzt das tun, dass diese Gruppe das jetzt tut, dass wir das in dieser Konstellation tun und eine Gemeinde in Frankfurt haben. Und das ist meine Ermutigung an euch heute. Kommt darüber ins Gespräch. Was für wichtige Entscheidungen habt ihr in eurem Leben? Wo solltet ihr, wo wollt ihr Gottes Geist mehr suchen? Und ich wünsche euch, dass ihr euer Leben so führen könnt, dass ihr jeden Tag sagen könnt, okay, der Heilige Geist und ich, wir sind übereingekommen, dass ich den Tag heute so lebe. Für mich ist im Moment eine etwas herausfordernde, manchmal auch gefühlt so eine Grenze zur Überforderung, herausfordernde Zeit, so viele Entscheidungen zu treffen. Das beinhaltet ganz viel mit unserer Familie natürlich. Was bedeutet das für unsere Kinder? Was bedeutet das für unser Haus? Einige von euch kennen unser Haus. Das ist nicht so ein Objekt, was du mal eben für 2 Jahre vermietest, wenn du auf so ein Gemeindegründungsprojekt gehst oder so. Damit müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich sehe herausfordernde Dinge in der Berliner Gemeinde. Wie kommen wir jetzt aus der Pandemie und der Online-Zeitalter wieder ins echte Leben zurück hier? Mit der ganzen Gemeinde. Viele Herausforderungen. Ich habe angefangen, meinen Wecker zu stellen, dass er alle 2 Stunden läutet. Und dass ich den immer ein paar Minuten nehme, um innezuhalten, mir eine ruhige Ecke zu suchen, Gott zu suchen und mich zu fragen, okay Gott, danke für das, was die letzten 2 Stunden passiert sind. Danke, dass du mich geführt und geleitet hast. Was willst du, dass ich die nächsten 2 Stunden tue? Und mich dann ganz auf das einzulassen, zu konzentrieren, was ich die nächsten 2 Stunden mache, ohne mich darüber zu grämen, mir den Kopf zu zerbrechen über all die Dinge, die ich nicht gemacht habe und die ich noch tun sollte. Für mich ist es eine sehr erfüllende, erfrischende Erfahrung. So im Einklang mit Gottes Geist zu leben, zu handeln. Und das wünsche ich euch. Und dazu einen schönen Sonntag. Schöne Grüße nach München.